have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Mein Name ist Lorenzo Ligresti und ihr habt es im Titel dieser Folge bereits gesehen. Es ist mal wieder soweit. Die dritte jährliche Verleihung der prestigeträchtigsten Awards im NBA-Kosmos. Die Steppies, Ladies and Gentlemen. Einen Wunder. Schönen guten Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer ihr das hört. Und ich begrüße meinen Co-Host, der zweite Kopf dieser zweiköpfigen Academy, wenn man so will. Ich begrüße Julius Schubert, der sich ebenso wie ich in seinen feinsten Zwirn geworfen hat und ready ist für die jährliche Award-Zeremonie. Einen wunderschönen guten Morgen, mein Freund. Wie geht's dir?
Einen wunderschönen guten Morgen an dich zurück. Mir geht's wunderbar. Ich hoffe, dir ebenso und unseren verehrten Hörerinnen und Hörern umso mehr. Ganz kurze Storytime, um dieses Thema einzuleiten. Wir haben natürlich immer auf unseren Gruppenreisen, auf meinen Gruppenreisen, auch jede Menge Double Step Back Hörer dabei. Mhm. Obviously, nicht jeder der Teilnehmer ist Hörer dieses Podcasts, aber es sind schon die meisten von ihnen. Wir saßen im Auto und der eine Kollege, beziehungsweise ich weiß gar nicht mehr hundertprozentig, wie wir auf dieses Thema gekommen sind, aber ich möchte meinen, dass der eine Kollege gefragt hat, was jetzt noch so ansteht in den nächsten Wochen, so an Podcasts, ob wir schon irgendwelche Themen wissen. Ich so ein bisschen aufgezählt, was so unsere Formate sind in Richtung Playoffs, in Richtung Zielgerade der Regular Season und unter anderem sind wir dann natürlich auch auf die Steppies gekommen, die wir jetzt zum dritten Mal hintereinander machen werden heute. Nach 2024 und 2025 wird es dieses Jahr zum dritten Mal die Steppies geben. Und Shoutout an der Stelle an Tim und an Patrick. Und dann hat Tim nämlich gesagt, so nach dem Motto, ja, hast du denn überhaupt Bock auf die Steppies? Und ich so, hä? Was meinst du damit? Naja, man hört schon raus, dass das nicht so deine absolute Lieblingsfolge ist, dass das nicht dein absolutes Lieblingsformat ist. Ich so, was? Das stimmt doch gar nicht. Doch, doch. Naja, jedenfalls sind wir da ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Und anscheinend hat man in den letzten beiden Ausgaben der Steppies rausgehört und mitbekommen, dass mein Enthusiasmus für diese Art von Folgen und für diese Folge nicht so groß ist wie dein Enthusiasmus. Und das ist hundertprozentig richtig. Ich wusste aber nicht, dass man es raushält. Also, ich muss offen und ehrlich sagen, das ist nicht meine Lieblingsfolge. Das ist nicht mein Lieblingsthema. Und mein Enthusiasmus für die Steppies hält sich sehr in Grenzen. Das weiß ich. Was ich nicht wusste, ist, dass die Hörer und Hörerinnen das anscheinend mitbekommen haben, weil wir dann ein bisschen rumgefragt haben und der eine oder andere weitere Teilnehmer das bestätigt hat, dass man das hört, dass ich da nicht so Bock drauf habe. Das bedeutet, ich habe mir für die heutige Folge vorgenommen, dein Enthusiasmus-Level und dein Hype-Level auf jeden einzelnen Award mindestens mal zu matchen und an diejenigen, die vielleicht vor einem Jahr oder vor zwei Jahren noch nicht Double Step Back Hörer waren, die werden überhaupt nicht mitkriegen heute, dass, es sei denn, sie haben jetzt die letzten 5 Minuten gehört, aber die werden sich nicht vorstellen können, dass es mal eine Zeit gab, in der ich weniger Enthusiasmus versprüht habe für beispielsweise den Sexiest NBA Player Alive oder den Käserand Award der besten Edition of the Year. Ich werde also wirklich bei jedem Award gehypt sein und pumped sein und mein Bestes geben und versuchen, mich zu bessern. Und es ist anscheinend auch nochmal ein kleiner Reminder, selbst wenn man denkt, dass man das nicht so raushängen lässt oder dass man das einigermaßen verbergen kann, die Leute hören das. Und das finde ich verrückt. Aber so ist es. Und ich will mir auch nicht nachsagen lassen, dass ich nichts gebe auf Feedback Vor allem, wenn es Feedback ist von Leuten, die sehr viel Geld bezahlen, um mit in die USA zu kommen. Und dementsprechend bin ich sehr, 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 sehr gehypt auf die heutige Folge.
Das, also Julius, das freut mich natürlich ungemein.
Wusstest du das? Sicherlich auch.
Ja, ja, natürlich. Aber ich würde dir da überhaupt keinen Vorwurf machen, weil es ist ja, wie dann auch die verehrten Reisegäste und Hörer schon gesagt haben, es macht wahrscheinlich viel auch einfach der Kontrast zu mir aus. Und
wahrscheinlich.
Das heißt ja nicht, dass ich richtig liege in meinem völlig überhöhten Hype auf diese jährliche Verleihung und du falsch liegst in deinem vielleicht hier und da nicht ganz so hohen Hype. Das ist wie wenn man zu, keine Ahnung, Korn Knüppel sagen würde, hey Korn, du bist ein Wahnsinns-Shooter, aber du bist halt kein so guter Shooter wie Steph Curry.
Ja.
Ja, okay, aber was kann denn dann Korn Knüppel dafür? Also er kann ja nichts dafür, dass Steph Curry existiert. Du kannst ja nichts dafür, dass ich quasi lebe für die jährliche Steppies-Verleihung.
Guter Punkt.
Deswegen, aber hey, ich freue mich natürlich riesig, dass du mit dem Mindset hier und heute rangehst. Und ich glaube, das sind doch die perfekten Vorzeichen für eine fantastische Verleihung, die wir hier heute zusammen verbringen werden. Und damit meine ich nicht nur uns beide, sondern natürlich auch hier der ganze Saal, der sich versammelt hat. Die Nominierten sind da. Die letztjährigen Gewinner sind teilweise da, so wie bei den Oscars, um die Awards dann später auch zu präsentieren. Also, ja. Ich hab Bock. Wir alle haben Bock. Wir hoffen, ihr da draußen an euren mobilen Endgeräten habt auch Bock. Und dann würde ich sagen, erfahrungsgemäß dauert das hier ein bisschen. Wir haben die letzten Jahre auch immer so Stunde 20, anderthalb Stunden gebraucht. Lass uns doch, außer du hast eine brennende Headline dabei.
Nein. Lass uns anfangen.
Lass uns einfach reinstarten mit der Verleihung. Wir werden, falls hier neue Hörer dazugekommen sind, oder es sind sicher neue Hörer dazugekommen, im Vergleich zu den letzten beiden Jahren bei jedem Award auch nochmal ganz kurz erklären, wie der Name zustande kommt, was der Gedanke ist hinter dem Award. Und dann werden wir eventuelle Nominierte raushauen und vergleichen. Und dann, und das ist der Modus, wichtig zu wissen, wir müssen uns einigen. Es gibt einen Gewinner eines jeden Awards. Wir starten rein mit dem Leicester City 2016 Award für die Fußballleien unter euch. Leicester City, ein Club aus der englischen Premier League, der 2016 die wohl unwahrscheinlichste Meisterschaft aller Zeiten in einer der europäischen Top 5 Ligen einfahren konnte. Ein Märchen, das sie geschrieben haben in dieser Saison und das gekürt wurde. Und dieser Award wird vergeben für die größte positive Überraschung der laufenden NBA-Saison. Im ersten Jahr unsere Steppies haben die Oklahoma City Thunder diesen Award gewonnen. Das war das erste Jahr, in dem sie dann so richtig explodiert sind. Letzte Saison haben die Cleveland Cavaliers diesen Award von uns bekommen, weil sie eben ihren unfassbaren Saisonstart hatten und bei, ich weiß es nicht, 60 plus Siegen am Ende gelandet sind. Und jetzt bin ich natürlich sehr gespannt und würde dir das Wort übergeben, in welche Richtung du dieses Jahr gehen würdest mit diesem Leicester City 2016 Award.
Ich habe hier 3,5 Kandidaten. Hab mich auf die Teams beschränkt. Basically, das halbe Team sind die Los Angeles Lakers.
Ah ja, okay.
Als so halb positive Überraschung, weil es schon jetzt nicht zu erwarten war, dass sie jetzt vor den Verletzungen, über die wir übrigens auch in unserer letzten Supporter-Folge ausführlich geredet haben, gestern halt auf Platz 3 standen und über weite Strecken der Saison so gut aussahen. Aber sie waren ja jetzt nicht ernsthaft in der Diskussion. Und dann gibt es quasi drei große Favoriten. Zwei davon aus der Eastern Conference, die Detroit Pistons und Boston Celtics und dann die San Antonio Spurs in der Western Conference, die jetzt zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren eine 60-plus-Siegesaison einfahren konnten. Bei den Celtics ist halt der Case, dass ich zum Beispiel getippt habe vor der Saison, dass sie die Playoffs verpassen werden. Ich hatte sie, glaube ich, auf Platz 11 und dass eigentlich niemand damit gerechnet hat, dass sie Zweiter sind und so gut aussehen über die komplette Saison hin gesehen. Erst recht vor der Rückkehr von Jason Tatum und bei den Pistons natürlich der Case auch einfach gemacht. Also hättest du mich gefragt, okay, wer wird Erster im Osten, beziehungsweise wer haben mehr darüber geredet und du hattest mich gefragt. Ich hätte dir 5 Teams genannt, denen ich das eher zutraue, Erster im Osten zu sein am Ende der Saison, als die Detroit Pistons. Ich hätte dir New York gesagt, ich hätte dir Cleveland gesagt, ich hätte dir Atlanta gesagt, ich hätte dir Orlando gesagt. Okay, dann sind es halt nur 4, aber 4 sind trotzdem eine ganze Menge. Ich hätte im Leben nicht gedacht, dass die Pistons hier auch auf Kurs waren, lange Zeit eine 60-Siege-Saison zu spielen und ich würde mich ja weit aus dem Fenster stellen und sagen, sie hätten auch eine 60-Siege-Saison gespielt, wenn Kate Cunningham sich jetzt nicht auf der Zielgeraden verletzt hätte, und es ist ja auch nach wie vor noch möglich für sie, die letzten drei Spiele zu gewinnen und dann am Ende bei 60 rauszukommen. Also San Antonio, Boston und Detroit machen diesen Award unter sich aus. Ich würde dir kurz das Wort überlassen, bevor ich dann meinen Gewinner nenne. Wer ist denn dein halbes Team?
Mein halbes Team wären die Phoenix Suns gewesen, bei denen ich einfach nicht hab kommen sehen, wie sie auftreten. Wobei man da natürlich den Case machen kann, die Platzierung ist letztendlich dann vielleicht doch nicht die aller überraschendste. Also sie sind Siebter, aber halt so mehr oder weniger in einem Tier mit den Clippers und Blazers auf 8 und 9. Also sie sind ein Play-in-Team. Das war jetzt vor der Saison sicherlich kein crazy Take, dass die Suns ein Play-in-Team sind.
Ja.
Aber dass sie eben so spielen, wie sie spielen, dass sie dann am Ende doch Siebter sind, dass sie jetzt schon über 500 stehen. Das war dann so mein halbes Team in Klammern, meine Honorable Mention quasi. Aber selbstverständlich habe ich die Celtics, Pistons und Spurs ebenso als meine drei Hauptnominierten. Das sind überragende Stories, überraschende Stories. Und ich habe mich immer noch nicht entschieden, wem ich hier die Favoritenrolle zuschreiben würde. Ich habe bei dir gerade rausgehört, dass du so ein bisschen Richtung Boston tendierst. Das war auch meine Tendenz. Nicht? Okay.
Nein, also ich habe diesen Award den Spurs gegeben.
Ah, okay. Ja, doch, wahrscheinlich. Dass die Spurs 60 Siege holen, ist halt...
Ja, also vor der Saison hättest du mir gesagt, ach komm, Boston, die verkraften das alles gut und Tatum kommt eher zurück, als wir dachten, und die landen am Ende wieder auf Platz 2.
Ja.
Das hätte ich schon gesehen. Hättest du mir gesagt, die Spurs gewinnen 60, im Leben nicht.
Ich guck gerade mal kurz als wir unser Power-Ranking am Anfang der Saison gemacht haben, wie viele Siege ich damals den Spurs zugeschrieben habe.
Man könnte es ausrechnen, wer die von uns prognostizierten Siege am meisten overperformed.
Also ich hatte die Spurs mit 47 Siegen auf Platz 8 und ich hatte im Osten die Celtics mit 42 Siegen auch auf Platz 8. Also ich hatte sie beide auf 8, sie sind beide letztendlich auf 2 gelandet und dann ist aber logischerweise wobei 42 sind 5 weniger. Aktuell haben es schenkt sich nicht viel. Die Spurs haben aktuell 6 Siege mehr als die Celtics. Ich hatte ihnen 5 weniger zugeschrieben. Boah, sehr, sehr, sehr vergleichbar. Sehr, sehr vergleichbar. Und die Pistons mit 47 hatte ich sie auf Platz 5 und sie stehen tatsächlich auf Platz 1 logischerweise mit 57. Also dann wäre die Overperformance der Pistons sogar noch, es schenkt sich nicht viel. Es ist bei allen drei sehr ähnliche Sphären.
Ich hatte die Spurs bei 46. Das heißt, sie haben statt jetzt 14 mehr. Ich hatte die Celtics bei 40. Das sind 14 mehr und ich hätte die Pistons bei 48, das sind 9 mehr, Stand jetzt. Also es nimmt sich nichts zwischen Boston und den Spurs. Ich denke, eines der beiden Teams muss den Steppy gewinnen.
Ja, definitiv. Ich weiß nicht, ob wir schon mal so eine knappe Entscheidung, das ist eine richtige Moonlight-Lala-Land-Situation hier. Ich würde wahrscheinlich leicht nach Boston tendieren, aber wenn du sagst, du hast die Spurs als Favorit. Jetzt wollte ich hier der Größere sein, jetzt bist du auch noch der.
In der Vergangenheit wäre das jetzt die Situation gewesen, wo ich mir dachte, ach komm, ist mir scheißegal, das ist eh wichtiger, aber ich möchte jetzt, dass Boston diesen Award gewinnt, weil ich bin hier 100% investiert.
Ich gebe dir aber schon recht, dass, also wenn jetzt ein Zeitreisender vor der Saison zu uns gekommen wäre und gesagt hätte, hey, Boston landet mit 54 Siegen auf Platz 2, wäre dann unser Schock größer gewesen, als zu sagen, San Antonio landet mit 60 plus Siegen auf Platz 2. Ich glaube nicht, also ich glaube, das ist schon ein richtiger Case von dir.
Ja.
Weil da, wie du sagst, also man hätte ja wirklich sagen können, ja okay, Jaylen Brown macht einen Sprung, Tatum kommt früher zurück als gedacht und sieht super aus, vielleicht machen sie noch einen In-Season-Trade und so weiter. Also ich glaube, der Case war offensichtlicher, als zu sagen, okay, Castle ist halt einfach ein All-Star beinahe, die Spurs sind unfassbar, Wemby ist Top-3-Spieler jetzt dann schon.
Dann nehmen wir die Spurs.
Komm, dann nehmen wir die Spurs. Die San Antonio Spurs, herzlichen Glückwunsch, sind der Gewinner des Leicester City 2016 Awards. Wir machen weiter mit der anderen Seite der Medaille, der Thanos Award für die wiederum größte negative Überraschung. Auch hier haben wir ein paar starke Kandidaten. Thanos Award, weil in Avengers Infinity War, muss man noch Spoiler Alert sagen, bei einem Film, der inzwischen jetzt, glaube ich, 10 Jahre alt ist, ich glaube nicht. Doctor Strange schaut in die Zukunft mit seinem Stein, den er hat, mit seiner Fähigkeit und merkt, dass Thanos den Kampf gegen die Avengers in 14 Millionen irgendwas Szenarien gewinnen wird und die Avengers genau eine Möglichkeit haben, ihn zu schlagen. Und zu diesem einen Szenario kommt es, was natürlich super ist für die Avengers und uns Filmzuschauer, Kinogänger, was aber, wenn man es andersrum denkt, ein ganz schöner Fumble war vom guten Thanos, ich weiß nicht, wie er mit Nachnamen heißt. Müller. Die größte negative Enttäuschung, die größte negative Überraschung der laufenden Saison. Was sind deine Nominierten, Julius?
Halb nominiert sind die LA Clippers, die mit einer sehr viel größeren Erwartungshaltung in die Saison kamen. Wir wussten, dass die Kings scheiße sein werden. Wir wussten nicht, dass sie so scheiße sind. Die Hawks spielen sicherlich irgendwo eine enttäuschende Saison und waren lange Zeit großer Favorit auf diesen Award, haben aber dann die Kurve bekommen nach dem All-Star-Break. Dieser Award muss allerdings, und ich weiß gar nicht, ob es da eine große Diskussion gibt, an die Orlando Magic gehen, die als einer der Favoriten der Eastern Conference in die Saison gegangen sind, aktuell auf Platz 8 stehen, katastrophal aus in dieser Saison, überhaupt keine guten Vibes versprühen und wir uns jetzt dann schon ein paar Monate, nachdem sie als eben so ein Favorit reingegangen sind, fragen müssen, wie lange das noch so weitergehen kann. Personell, was die Spieler angeht, was die Coaches angeht, was Front Office angeht, das stimmt alles gewaltig nicht, was da in Orlando abgeht und deswegen müssen sie hier in meinen Augen diesen Award gewinnen.
Ja, ich habe die Bucks nominiert.
Ja,
ich habe die Mavericks nominiert, weil die, glaube ich, auch eben mit einer ganz anderen Erwartungshaltung in die Saison gestartet sind. Ich habe die Warriors nominiert, wo man gerade ja gegen Ende der letzten Saison gesagt hatte, boah, das hat so krass funktioniert mit Jimmy Butler seit dem Trade. Und dann ging man eben in die Saison und kam nie so hundertprozentig in Fahrt. Dann hat sich Butler verletzt und so. Da kann man aber eben sagen, ja gut, die Butler-Verletzung hatte sicherlich viel damit zu tun, dass die Saison jetzt höchstwahrscheinlich sehr enttäuschend enden wird. Aber ich bin dann auch relativ schnell bei den Magic gelandet. Vor allem, ich habe heute Morgen in unsere Folge von letztem Jahr nochmal kurz reingehört und durchgeskippt, um mir eben die Gewinner von letztem Jahr, das habe ich jetzt gerade gar nicht dazu gesagt, vor 2 Jahren waren es die Pistons, was natürlich auch irgendwo Poesie ist, dass die Pistons vor 2 Jahren unsere größte Enttäuschung waren oder größte negative Überraschung. Das war die Saison mit der 28-Game-Losing-Streak wahrscheinlich, oder? Wo sie eben so wahnsinnig, wahnsinnig schlecht waren. Und letztes Jahr waren es die 76ers. Und wir haben aber letztes Jahr schon drüber gesprochen, dass die Magic hier ein Kandidat sind und haben da eben gesagt, ja gut, Verletzungspech und jetzt kommen sie aber wieder und dann gehst du, ich will nicht sagen all in, aber dann gehst du so sehr, setzt du oft auf die Karte Desmond Bane und auf dieses Roster und es ist halt mal wieder leider nicht so wirklich zusammengekommen, das Ganze. Deswegen, ja, gebe ich dir recht, relativ alternativlos. Die Orlando Magic bekommen den Thanos Award. Ich bin jetzt schlau und schreibe mir das direkt hier in unserem Google Doc mit. Dann muss ich nämlich nächstes Jahr nicht nochmal, was mir natürlich wahnsinnig Spaß gemacht hat, gar keine Frage.
Natürlich.
Aber also Leicester City haben wir gerade gesagt, die Spurs und der Thanos Award geht an die Orlando Magic. Und während ich hier tippe, darfst du gerne uns in den nächsten Award hineinführen.
Und das ist der Prison Break Staffel 1 Award für den oder das Most Entertaining Player oder Team. Alle Prison Break Fans wissen, wovon wir reden. Die erste Staffel von Prison Break ist in unseren Augen, in den Augen von sehr vielen Leuten, mit denen wir darüber auch schon geredet haben, im Verlauf der letzten Jahre, die beste und unterhaltsamste Staffel, die es jemals gab von irgendeiner Serie, die es jemals gab. Vor 2 Jahren ging dieser Award an Victor Wembanyama und letztes Jahr ging dieser Award an Victor Wembanyama. Da ist jetzt die ganz große Frage, ob er hier threepeaten kann, was es in der Geschichte der Steppies noch nie gab. Ich habe mich dieses Mal für ein Team entschieden.
Oh ja, okay, perfekt.
Bin sehr gespannt, ob du hier wieder mit Wemby oder einem anderen Spieler gegangen bist.
Ich habe auch wieder 3 Nominierte und das sind Nikola Jokic, Victor Wembanyama und eben auch ein Team. Lasse ich jetzt mal noch kurz offen, aber ich gehe fast schon von aus, dass wir dasselbe Team und dann dementsprechend gerne auch denselben Sieger küren werden, weil so verdient Victor Wembanyama diesen Threepeat auch hätte. Und so, wir wissen, der Typ ist ein Competitor durch und durch. Der hat das All-Star-Game hoffentlich vielleicht revolutioniert. Er hat seinen eigenen MVP-Case gemacht und ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt, aber er hat neulich dann eine Pressekonferenz nachgeschickt, wo er dann eben auch seinen Case gemacht hat, dass er den Prison Break Season 1 Award gerne nochmal gewinnen möchte in diesem Jahr. Aber ich weiß nicht, ob das die klassische Voter-Fatigue ist, weil man sicherlich den Case machen kann. Wemby ist wahrscheinlich aktuell noch unterhaltsamer, als er das in den letzten 2 Jahren sowieso schon war. Ich habe mich auch für ein Team entschieden oder ich würde mich gerne für ein Team entscheiden. Und ich denke mal, bei dir sind das auch die Charlotte Hornets.
Bei mir sind es die 2026er Charlotte Hornets. Ja. Das muss man noch so ein bisschen eingrenzen. Alter, stell dir mal vor, du sitzt wie selbstverständlich auf der Pressekonferenz und Victor Wembanyama sitzt da auf dem Podium und als wäre es die normalste Frage auf der Welt, erzählst du ihm so, hey Wemby, hast du zweimal miteinander die Steppies gewonnen für den Prison Break Award? Was sind deine 3 Bullet Points, um jetzt zu threepeaten? Warum solltest du diesen Award wiedergewinnen? So einfach komplett auf Ernst und alle anderen Reporter und Reporterinnen gucken dich schon an. Wemby so, Steppies, Prison Break Award, I didn't get you. Und dann wiederholst du es nochmal, als wäre es halt wirklich das Normalste auf der Welt. Es wäre schon
aber noch wilder wäre es, wenn er dann einfach selbstverständlich antwortet, oh yeah, sure, it was a great honor the last 2 years.
Oh mein Gott. Es wäre schon sehr, 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 sehr random, aber auch sehr, sehr lustig. Genau, die 2026er Charlotte Hornets, die Charlotte Hornets nach dem 1. Januar 2026, die Charlotte Hornets seit dem Jahreswechsel sind das unterhaltsamste Team der NBA. LaMelo, wie er Streetball in der besten Basketballliga der Welt spielt. Die Monster-Dunks von Bridges und Miller. Die Dreier-Rekorde, die gebrochen werden von Conknipple. Das offensive System, die Highlights, für die sie immer wieder sorgen. Diese Mischung aus Skill und Athletik und Cleverness und Strategie dahinter. Relativ easy Case hier für sie. Die 2026er Charlotte Hornets sollten diesen Award für sich entscheiden. Und ich finde es auch ganz cool, dass dieses Jahr diese Auszeichnung zum ersten Mal auch an ein Team geht. Wir wollen ja schließlich auch nicht, dass Wemby hier jedes Jahr aufs Neue absahnt, so wie er das bei den regulären Awards, vor allem dem Defensive Player of the Year, ja auch machen wird.
Und wir hatten natürlich auch das Privileg, dass wir eben jene Hornets live haben sehen dürfen in einem Spiel in Charlotte in dieser Saison, was ein fantastisches Erlebnis war. Und es ist bei den Hornets eben auch das Gesamtpaket, also nicht nur das, was auf dem Feld passiert, sondern jemand wie Charles Lee an der Seitenlinie, der immer extrem viel Energie mit reinbringt. Das League Pass Team rund um, wie heißt er? Eric Collins. Doug Collins ist ein anderer. Eric Collins heißt er, glaube ich. Die geilsten League Pass Kommentatoren. Ich denke, ihr alle habt sofort irgendwelche Clips im Kopf, im Ohr. Das ist irgendwie, ich finde die Halle geil. Das habe ich zu dir gesagt, als wir in Charlotte waren. Dieses Court Design mit den Waben. Finde ich den schönsten Court, das schönste Parkett der NBA. Es ist bei den Hornets irgendwie nicht. Was?
Das wäre mal ein geiler Steppy.
Guter so, Award. Welcher
alternative Court ist der beste der Saison gewesen? Ich würde sagen, das ist nicht mal der beste Court, den wir gesehen haben auf dem Trip. Gib mir den Raptors Lila Black mit dem großen Dino in der Mitte.
Ja, gut.
Und selbst dieser Peach Court in Atlanta.
Ja, der war geil.
Ist schon auch sehr geil. Aber ich sehe, dass er sehr, sehr weit oben ist. Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, es ist der beste.
Na, der beste reguläre. Also das ist ja kein Alternativ-Court bei denen. Das ist ja der richtige
Court
in Charlotte.
Ja, I know. Ach, du redest jetzt aber nur von den regulären.
Ja, ja, so von der Any Given Night, so der aber das ist eine gute Idee. Wir haben generell uns vorgenommen für die nächste Saison. Vielleicht kurzer Appell an euch, wenn ihr die Steppies ebenso sehr feiert wie Julius seit diesem Jahr, dann schreibt uns gerne, wenn ihr Ideen habt für witzige Awards, für geile Awards, die ihr gerne mal hören würdet. Ich hatte, aber das war jetzt ein bisschen zu spontan, ich hatte heute Morgen die Idee, man könnte einen Award für den besten Spitznamen vergeben, weil ich hatte letztes Jahr, so kam ich auf die Idee, habe ich für den Award, der gleich als nächstes kommt, wo ich dir die kleine Story überlasse, der Spaghetti Ice Award, hatte ich Dyson Daniels Spitznamen Great Barrier Thief nominiert und der dann auch tatsächlich gewonnen hat. Und da dachte ich mir, das wäre doch eigentlich ganz nice, da sogar eine eigene Kategorie draus zu machen. Also, wenn ihr Ideen habt für geile Awards, dann schreibt uns das sehr, sehr gerne. Entweder per Mail, ist in der Folgenbeschreibung verlinkt, oder auf Social Media, @DoubleStepBack auf Instagram oder bei unseren privaten Accounts. Immer her mit eurem Input, immer her mit eurem Feedback Spaghetti Eis Award, Julius. Der ist auf deinem Mist gewachsen, dieser Award und dieser Name.
Ganz genau. Es handelt sich hierbei um einen Spieler, der aus einem ganz bestimmten, nicht oberflächlichen Grund geil ist. Ich hatte letztes Jahr ein traumatisches Erlebnis, von dem ich immer noch nicht recovered habe. Ich war mit meiner bezaubernden Freundin in einem Café. Es müsste ziemlich genau ein Jahr auch her sein, so Richtung Frühjahr 2025 war das. Spaghetti-Eis geordert, wie man das als erwachsener Mann halt auch so macht. Und mir wurde dann ein Teller gebracht mit Spaghetti-Eis und der Sahne halt on the side, so daneben auf diesem Teller.
Oh,
und ihr könnt euch sicherlich vorstellen, wie geschockt und empört ich darauf reagiert habe, denn die Sahne ist der beste Teil des Spaghetti-Eises unter der Bedingung, dass sie in dem Eis drin ist und deswegen schon leicht gefriert. Und du kämpfst dich quasi durch die Raspeln und durch die Erdbeersoße und durch die Spaghettis, durch das Vanilleeis, um den allerbesten Teil der Show dann zu genießen. Und das ist die gefrorene Sahne darin. Und die Sahne kann nicht gefrieren, wenn sie on the side serviert wird. Das ist absolut crazy, weiß nicht, wie man darauf kommt. Aber so ist eine Spaghetti-Eis-Grundsatzdiskussion zwischen uns beiden entstanden. Und daraufhin, wenn mir das letztes Jahr passiert ist, dann kann das gar nicht die Inspiration gewesen sein für den Award, fällt mir gerade ein. Vielleicht bringe ich auch was durcheinander und das war schon vor 2 Jahren. Aber ich glaube, es kann wirklich sein, dass es schon vor 2 Jahren war.
Ich glaube, Story. Nee, also du hast es letztes Jahr. Na doch, ich glaube, die Story ist dann erst im Nachhinein passiert, aber wir haben den Award sowieso schon, haben wir den nicht einfach davor schon so benannt gehabt?
Haben wir schon mal unabhängig davon über Spaghetti-Eis und die Sahne geredet, ohne meine
Bestimmt.
Story?
Bestimmt, also welche zwei Männer Ende 20er haben denn nicht schon mal über Spaghetti-Eis und Sahne geredet?
Ja, ich war auch schon mal bei dir in Baling und hab da Spaghetti-Eis genossen.
Ja. Ich meine, du hast auf jeden Fall letztes Jahr in der Folge, hast du die Story erzählt und da habe ich dann wiederum erzählt, dass ich das meiner Freundin Anna erzählt habe und wir hatten eine Beziehungskrise, weil sie eben nicht drauf gekommen ist, dass die Sahne das Wichtigste ist. Wahrscheinlich wird das da schon ein Callback gewesen sein. Also ja, vermutlich war das in der ersten Ausgabe der Steppies schon ein...
Okay.
Also ist dir das vielleicht vor 2 Jahren passiert?
Ich könnte nachschauen, aber es gibt Wichtigeres. Nicht vieles, aber...
Wie dem auch sei.
Vor 2 Jahren... ging dieser Award an Tyrese Halliburton und dessen Skip-Pässe. Und letztes Jahr ging dieser Award an Dyson Daniels Spitznamen, den du ja gerade auch schon beschrieben hast. Ich habe hier nur einen einzigen Kandidaten, auf den ich aber absolut nicht beharren werde.
Ich habe mich auch sehr schwer getan dieses Jahr irgendwie. Also normalerweise war das ein Award, wo die Academy die Ideen sprühen, aber irgendwie habe ich mich dieses Jahr auch sehr schwer getan. Sag gerne mal deinen einen Nominierten.
Und das ist Donovan Mitchell mit seinem Step-Through Overhead Gather Signature Move. Da kommt jetzt auch die Tage auf meinem YouTube-Kanal ein Video-Breakdown zu, wo ich runterbreche, warum dieser Move so geil ist, so schwer zu stoppen ist, auch für die Baller, so Step-by-Step, wie der Move funktioniert und worauf es ankommt. Und es ist schon ein sehr, sehr cooler Move. Donovan Mitchell häufig auf der rechten Seite des Parketts, täuscht den Drive über rechts an, legt sich den Ball dann über Kopf auf die andere Seite, geht dann Richtung Mitte bzw. Richtung links und dann meistens mit einem Bein in die Luft für diesen kurzen Floater bzw. Push-Shot. Hat er schon zu Utah-Zeiten gemacht, hat jetzt erst dieses Jahr so richtig meine Attention gecatcht, sag ich mal, und ist ein sehr, sehr geiler Move, der halt am laufenden Band funktioniert. Und wenn man drauf achtet, sieht man diesen Move bei Mitchell so einmal pro Spiel. Und ich habe generell so ein bisschen das Gefühl, dass so waschechte Signature-Moves seltener werden in der NBA. Könnte man jetzt auch wieder eine Grundsatzdiskussion anfangen, ob das einfach vielleicht daran liegt, dass Spieler mittlerweile so geskillt sind, dass sie, wie jetzt ein Shea beispielsweise, jetzt nicht diesen einen Move haben, sondern so vielseitig sind, dass uns gar nicht auffällt, dass sie diese eine Sache immer und immer wieder machen. Aber es gibt kaum noch so richtige geile Signature-Moves in der modernen NBA bei irgendwelchen Spielern. Und da ist Donovan Mitchell so eine erfrischende Ausnahme und jemand, dem ich jetzt hier ein bisschen Credit geben wollte, weil das ein sehr, sehr geiler Move ist, den er natürlich nicht erfunden hat. Dwayne Wade, war so der erste Spieler, der den ausgepackt hat und der damit wirklich Defenses terrorisiert hat. Und Mitchell hat da noch ein, zwei Sachen geaddet, sich die Inspiration geholt und das zu seinem Signature-Move gemacht. Und deswegen verdient er hier, denke ich mal, zumindest eine Nominierung.
Ich neige sogar dazu zu sagen, hey, let's do it, finde ich einen fantastischen Shout. Meine drei Nominierten, mit denen ich, wie gesagt, auch nicht so hundertprozentig happy bin, das sind einmal Scotty Barnes für seine Chase-Down-Blocks. Das könnte ein bisschen biased sein, weil es eben ein, zwei Situationen gab, die dann viral gegangen sind, indem er, ja, der einmal so mehr oder weniger ein Game-Winning-Chase-Down-Block, aber auch bei den beiden Spielen in Toronto, die wir gesehen haben, hat er ein, zwei so Dinger. Also ich habe das Gefühl, Scotty Barnes hat sich unterm Radar zu einem der besten Chase-Down-Blocker der NBA entwickelt und das, da gucke ich immer sehr gerne zu. Zweitens, Cason Wallace, wenn er Pressure-Defense spielt. Wir haben eine Folge über Pressure Defense gemacht, vor allem angeleitet von den Blazers, die dann eben diesen Trend ein bisschen gestartet haben. Ich finde, es gibt keinen Spieler in der NBA, bei dem ich so gerne dabei zugucke, wie er einem gegnerischen Ballhändler dermaßen auf die Nerven geht. Das muss gar nicht unbedingt Full Court Pressure sein, sondern das kann auch in Pick and Roll Coverages, wo er sich über Screens kämpft und einfach so auf den Schuhen klebt seines Gegenspielers. Das ist einfach fantastisch und Cason Wallace hat sich spätestens in dieser Saison allgemein, er führt die Liga in Total Steals an und per Game mit 2,0. Er hat sicherlich einen sehr, sehr guten Case für ein All-Defensive-Team. Er ist einer der besten Guard-Verteidiger der NBA. Das war er sogar in seiner Rookie-Saison schon. Jetzt aber nochmal mehr. Und das macht mir sehr viel Spaß, ihm dabei zuzugucken. Hat den ästhetischen Nebeneffekt, dass seine Haare dann halt auch immer so wehen quasi im Wind, wenn man so will. Das hilft sicherlich. Und auch ein Spieler, alles drei Spieler, die wir live gesehen haben, bei unserem Trip dieses Jahr, fällt mir jetzt gerade auf, Sion James, der Rookie von den Charlotte Hornets. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Entweder einfach generell seine Physis oder insbesondere sein Rebounding und Offensiv-Rebounding, also wie er crasht. Der Mann ist einfach gebaut wie eine Mischung aus Superheld und Wide Receiver in der NFL. Das ist eine unfassbare Muskelmasse. Also googelt den gerne mal irgendwie Clips, wenn ihr ihn gerade nicht im Kopf habt. Er ist als 6'5 220 Pfund gelistet, also so 1,96, 99 Kilo. Ich glaube, die zweite Zahl ist entweder gelogen oder kommt vielleicht hin, aber da ist halt dann wirklich kein Gramm Fett dabei bei diesen 99 Kilo. Und Sion James dabei zuzugucken, wie er sich durch 7 Gegenspieler durchbulldozert auf dem Weg ans offensive Brett, das ist etwas, was mich immer zum Schmunzeln bringt, aber ich finde keinen dieser drei Nominierten so gut wie dein Mitchell Signature Move. Deswegen lass uns gerne den nehmen, außer du hast dich jetzt komplett schockverliebt in einen meiner drei.
Nein, finde ich drei sehr, sehr gute Shouts, aber lass uns gerne mit dem Mitchell gehen. Mir ist spontan noch eingefallen, vielleicht Wemby, wenn er blockt und dann am anderen Ende den Dreier verwandelt.
Ja.
Das ist auch sehr, sehr geil. Aber wir wollen ja Wemby auch nicht zu sehr glazen hier in dieser Folge. Dann lass uns den Spider-Mitchell Step-Through-Overhead-Gather nehmen. Und ja, wie gesagt, für gerne. Die detaillierte Videoanalyse check gerne in den nächsten Tagen meinen YouTube-Kanal aus. Machst du weiter mit dem nächsten Award?
Ja, gerne. Ganz kurz noch zu Mitchell. Der hat uns eben auch einen coolen Moment. Erinnerst du dich an diesen Clip, als, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber irgendein Spieler wollte diesen Move gegen Mitchell machen?
Ein Spieler der Milwaukee Bucks, ja. Habe ich in dem Video auch drin. Und Mitchell danach mit dem Kopf geschüttelt.
Ja, ja, genau.
Der hat nämlich zwei Fehler gemacht in dieser Situation. Fehler Nummer eins, er hat halt überhaupt nicht geil verkauft, dass er halt über rechts drivet. So, also Mitchell hat diesen Move schon gerochen, schon bevor er losging, weil halt einfach der eine Teil der Gleichung ist, dass du halt krass verkaufst, dass du halt in die andere Richtung gehst. Und dann hat er halt den Fehler gemacht, als er versucht hat, den Ball zu kontrollieren mit dieser einen Hand über Kopf, hat das halt überhaupt nicht funktioniert. Also der Ball ist halt nur in deiner rechten Hand oder in deiner linken Hand, wenn du ihn über Kopf quasi bewegst. Das muss mit einer Hand passieren, bevor der Ball dann in die zweite Hand geht. Und das ging halt in der Situation komplett schief und der Ball ist sonst wo hingeflogen. Das habe ich als Beispiel genommen, was denn auch schief gehen kann bei dem Move. Und wie gesagt, Mitchell hat abgewunken und ich habe in dem Video auch gesagt, selbst wenn der Ball jetzt nicht versprungen wäre, wäre dieser Move nicht super erfolgreich gewesen, weil Mitchell, wie gesagt, die ganze Situation gerochen hat. Das war aber ganz cool, den Signature-Move auszupacken gegen den Spieler, der den Move perfektioniert hat.
Alright, weiter geht's mit zwei Awards, wo es erneut die Chance gibt auf einen Threepeat. Der erste ist der MVH, Most Valuable Hair. Back-to-Back-Gewinner in den letzten beiden Jahren, Jami Jaquez Jr., den ich mal wieder auch hier nominiert habe. Aber ich muss ehrlich sagen, Auch hier wieder vielleicht unterbewusste Voter-Fatigue oder der Fakt, dass er halt einfach nicht mehr so eine lange Mähne hat. So, der hat immer noch eine Mähne, aber eine kürzere Mähne. Vielleicht hat er einfach, wenn er am Ende der Saison diesen Most Valuable Hair Award eintauschen muss gegen den Sixth Man of the Year Award, dann wird er natürlich erstmal sich ein paar Nächte in den Schlaf weinen, aber ich glaube, langfristig wird er damit klarkommen. Also wenn er dann den Sixth Man Award in seinen Schrank, in seine Trophäenvitrine neben die beiden MVH Awards stellen kann, ich glaube, das passt dann schon. Wie sieht's bei dir aus? Bist du Team Hakes oder bist du auch in eine andere Richtung gegangen dieses Jahr?
Ich bin in eine andere Richtung gegangen. Erstens aus dem Grund, wie du auch gesagt hast, sie sind nicht mehr ganz so lang. Und zweitens, weil der Dude immer ein Stirnband trägt. Ich habe nicht so richtig Fotos gefunden aktuelle, wo ich mal einen Blick auf seine Hairline werfen kann. Und die Hairline ist ja auch nicht ganz uninteressant für
eine Verschwörungstheorie beim
Stanley Award. Und ich habe mich dann für einen Spieler entschieden, der eine ziemlich perfekte Hairline, ziemlich geniale Hairline hat. In welche Richtung bist du denn gegangen?
Ah, okay, du bist eher in Richtung Hairline gegangen. Interessant. Ich bin overall dann doch immer noch in Richtung lange Haare gegangen.
Okay.
Erstens, ich habe hier ein paar Namen stehen, aber ich würde sagen, die richtigen Nominierten sind zum einen Gui Santos von den Warriors, der quasi der bessere Jami Jaquez geworden ist in Sachen Haaren. Ich glaube auch Mexikaner, wenn ich es richtig im Kopf habe. Max Strus hat eine herrliche Mähne. Josh Giddey hat es...
Wow, da muss ich einhaken. Hat er nicht mehr. Hast du dieses Foto gesehen, neulich, von dem einen Interview, wo dann drüber stand, what did Cleveland do to Max Strus? Und da wurde ein Foto gezeigt aus Miami und dann jetzt ein Foto aus Cleveland. Ich weiß nicht, was in dem halben Jahr passiert ist bei Max Strus.
Okay.
Aber irgendwas ist passiert. Ich könnte jetzt schon wieder sehr ausführlich ausholen. Wir haben bei unserer Florida-Reise sehr lang und ausführlich über Haare und Haartransplantation und was man machen kann, um die Hairline zu fixen und so weiter und so fort geredet. Und in dem Zusammenhang haben wir dann halt auch über Max Strus geredet, ich sende es dir.
Ja, gerne, wenn du es gefunden hast. Max Strus, ich sehe gerade hier auch ein Foto, ist halt auch so ein Stirnbandkandidat, ne? Also da könnte sich halt tatsächlich
vielleicht ist das auch ein Teil des Problems.
Vielleicht.
Ich habe es in unsere Podcast-Gruppe geschickt, das Foto.
Eieieiei.
Ja.
Von wann ist dieses Foto? Ist es jetzt von kürzlich?
Das ist von sehr, sehr aktuell. Das ist aus der Zeit, wo unser Florida-Trip war, jetzt aus dem März. Kein Bodyshame, aber leider disqualifiziert für den Award.
Eieiei, schade. Ja. Ja, Max, bitte verlass den Saal. Es tut mir sehr leid, das jetzt so machen zu müssen. Security.
Kennst du diesen Clip mit, wer war es denn, der dann, dem sie gesagt haben, ich glaube, das war Sandra Oh und hier von Prism, von Brooklyn Nine-Nine, der Main Character, irgendwie du
Andy Samberg.
Du musst bei den Serienleuten sitzen, nicht bei den Filmleuten. Das war hier.
Ah, ja, stimmt, ja. Das war Jim Carrey.
Jim Carrey.
Der dann nach hinten musste bei irgendeiner. Yeah. Ja, genau. Ja, Max Strus muss jetzt leider in den Raum, wo Familien und Angehörige sich das ganze Spektakel angucken. Ja. Ich hatte ihn auch bei dem nächsten Award, den wir gleich besprechen werden, nominiert und habe ihn da jetzt auch rausgestrichen, schweren Herzens. Mhm. Also man möchte nicht zu viel auf ein einzelnes Foto geben, aber...
Ich habe das Video dazu aber gesehen.
Na, geht. Schade.
Ja.
Okay, wo war ich stehen geblieben? Ayo Dosunmu, fantastische Haare, wie ich finde. Ja. Jeremy Sohan ist ein bisschen Geschmackssache. Also das ist dem einen oder anderen sicherlich auch zu wild, aber ich finde es generell cool, was er macht mit seinen Haaren. Mein Favorit wäre Coby White.
Ja, Coby White, wir haben ihn gesehen in Charlotte. Ich hatte ihn in Chicago auch gesehen gehabt, einen Monat vorher. Ist jemand, den ich hier auf jeden Fall auch mit auf dem Zettel habe, der auch verschiedene Hairstyles rocken kann und sehr, sehr gute Haare hat. Dann lass uns das doch so machen, dass ich meinen Kandidaten Jason Tatum, der eine sehr, sehr gute Hairline hat, einfach in den nächsten Award mit rein schiebe.
Da habe ich ihn auch nominiert.
Kategorie, genau. Paul George hat sehr, sehr gute Haare. Also sehr, 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 sehr gute Haare.
Ja.
Aber ist natürlich halt, sind halt kurze Haare. Aber ich würde jetzt hier nicht nur auf lange Haare gehen, um hier eine Chance zu haben, diesen Award zu gewinnen.
Verstehe ich.
Aber lass uns von mir aus gerne mit Coby White gehen oder einem deiner Kandidaten.
Also für mich wäre es ein Zweikampf zwischen Gee Santos und Coby White. Das ist dann sicherlich auch ein bisschen die Frage, lange glatte Haare versus Afrohaare. Also angesichts der Tatsache, dass wir jetzt Jaquez als Back-to-Back-Sieger hatten, dann lass uns doch jetzt in die andere Richtung gehen und Coby White hier auszeichnen mit dem Most Valuable Hair Award. Ich habe mir gerade überlegt, wenn ich jetzt nur White notiere, das wäre ja doof, weil dann könnte man es mit Derek White verwechseln, aber ich glaube, das ist bei dem Award keine Gefahr. Ja. Also ich werd jetzt nächstes Jahr nicht vor der Liste sitzen und mich fragen, warte, welchen White habe ich denn gemeint hier? Okay, der nächste Award. Hau raus, Julius. Der vielleicht prestigeträchtigste.
Steppy. Genau, sexiest NBA Player live ist vielleicht eine Frage, die unsere beiden Freundinnen einfacher beantworten können als wir. Ist auch ein sehr, sehr umkämpfter Award jedes Jahr mit vielen verschiedenen Kandidaten. Ging in den letzten beiden Jahren an Kelly Oubre. Aber auch hier wahrscheinlich einfach Voter Fatigue. Aber ich bin jetzt mit jemandem anderes gegangen. Sicherlich Kelly Oubre auch standardmäßig Meryl Streep Style einfach zwangsweise nominiert. Aber ich habe den Tatum hier reingepackt, Kelly Oubre obviously reingepackt. Es hat actually sogar ein Deutscher reingeschafft.
Ja, bei mir auch.
Kategorie.
Wenn du einmal Tristan da Silva interviewt hast aus kürzester Distanz und in seine herrlichen grünen Augen starren durftest, dann ja, absolut. Ich habe ihn auch hier stehen.
Auf jeden Fall. Für mich geht dieser Award aber an Devin Booker.
Oh, okay.
Ja.
Ich bin, ja, verstehe ich. Devin Booker ist schon auch ein pretty man, gar keine Frage.
Und der Mann hat halt wirklich Aura mit seinem Style, mit den Autos und allem drum und dran.
Also, die Spielweise, ich habe auch Oubre hier stehen.
Ist auch sexy. Yeah.
Safe, safe. Die Spielweise ist auch sexy. Also, ich habe Kelly Oubre hier stehen, gar keine Frage. Shoutout Tsunami Papi. Ich könnte mir vorstellen, es liegt vielleicht auch ein bisschen dran, dass er einfach nicht so präsent war dieses Jahr. Ja. Wahnsinnig viel verpasst.
Das sollte keine auch ganz mit so große Einfluss haben, finde ich. Availability ist da auch wichtig.
Availability, also was bringt uns alle Sexiness, wenn du zu Hause auf der Couch sitzt? Also was machen wir hier? Ich habe auch Tatum nominiert. Ich habe auch, also da ist dann das Availability-Ding natürlich ein bisschen, wobei Tatum auch irgendwie sehr available war auf unseren Bildschirmen, selbst als er nicht gespielt hat.
Ja.
Das Silva, wie gesagt, ich habe noch zwei ganz heiße Kandidaten. Erstens Corey Kispert. Auch hier
habe ich bei einem anderen Award, aber ja, erzähl gerne die Story. Aber das ist, den muss er vielleicht live gesehen haben. Aus nächster Nähe.
Vielleicht.
Um das aber zu führen.
Ja, ich finde auch, also ich habe vorher nochmal Bilder mir angeguckt, verträumt. Das ist schon, der war in Washington schon ein wahnsinnig hübscher Mann. Und jetzt, wir haben ihn eben gesehen in Atlanta in der Kabine. Und ich habe, glaube ich, sogar in der Kabine, habe ich nicht zu dir gesagt, das ist einfach ein wahnsinnig hübscher Mann. Da hat er auch so einen ganz schlichten Reifen-Style, so eine Lederjacke und ich glaube eine braune Stoffhose hat er an oder so. Ja, einfach.
Die lassen uns nicht wieder in irgendwelche Kabinen rein, Bro. Wenn wir hier erzählen, welche Spieler wir sexy fanden. In irgendwelchen Kabinen.
Ja, wahrscheinlich. Corey Kispert erstens und, ich weiß nicht, vielleicht hast du ihn gar nicht auf dem Schirm, Rob Dillingham ist wahnsinnig pretty, finde ich. Das ist so ein
manchmal merkt man das erst, wenn man wirklich den Spielern gegenüber sitzt. Anderes Beispiel ist Terrence Mann.
Ja, auch.
Den wir in Frankfurt gesehen haben, wo ich danach zu dir meinte, boy, der sieht auch echt gut aus. Was du jetzt wahrscheinlich nicht so direkt sagen würdest, wenn du ihn im Fernsehen siehst, so, dass er dir jetzt so krass ins Auge sticht, aber wenn er dir halt gegenüber sitzt, ist dann meistens noch mal ein bisschen was anderes.
Ja.
Aber ja, ich sehe auch Dillingham auf jeden Fall.
Also ich würde sagen, ich würde tatsächlich auch Dillingham und Kispert relativ deutlich über Booker sehen. Jetzt ist jetzt die Frage, wie
dann müssen wir mit jemandem ganz anderes gehen. Können wir LeBron weglassen?
Ja. Also ja, schon. Relativ easy sogar, würde ich argumentieren.
LeBron und Luca. Ja. Dann lass uns ruhig Corey Kispert nehmen.
Ja, oder? Können wir uns auf Kispert einigen?
Ja.
Booker muss man auch sagen, ja. Aber das Stirnband, das er hin und wieder rockt, tut ihm keinen Gefallen in meinen Augen.
Ja, das
also
stimmt.
Also Booker ist kein Stirnbandtyp.
Ja, ja. Wir müssten eigentlich auch sowas wie besten Style noch mit reinnehmen für nächstes Jahr.
Ja, ja gut, aber bester Style Shea ist wahrscheinlich Award. Dann Shea der Kelly Oubre quasi.
Ja.
Aber ich notiere es mir mal auf die Liste der möglichen neuen Awards. Können wir uns auf Kispert einigen?
Let's do it und lass uns weitermachen.
Fantastisch. Lass uns weitermachen. Der Malachi Flynn Award für die wildeste, most random On-Court Storyline. Im ersten Jahr hat den der Namensgeber Malachi Flynn gewonnen, weil er das vielleicht randomste 50-plus-Punkte-Spiel der NBA-Geschichte hatte. Letztes Jahr haben wir den Award Mikal Bridges und seinem Game-Winner gegeben. Ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht mehr im Kopf, aber es war so eine verrückte Statistik, dass es in den letzten x Jahren nur zwei Spiele gab mit 40 Lead-Changes oder irgendwie sowas. Und beide dieser Spiele endeten mit einem Mikal Bridges Game Winner, was einfach wahnsinnig wild war. Ich habe zwei, aber das sind, wenn wir ehrlich sind, nicht Nominierte. Das sind Honorable Mentions. Ich finde einmal, das könnte man vielleicht auch als Off-Court-Storyline bezeichnen, aber ich finde es wahnsinnig random, dass James Harden jetzt in Cleveland und Darius Garland bei den Clippers spielt. Das war einer dieser Trades, die man nicht hat kommen sehen und es fühlt sich immer noch sehr komisch an. Zweitens, Colin Gillespie hat den Rekord aufgestellt für die meisten Dreier in einer Saison in Suns Franchise History, was erstens schon mal unfassbar random ist, weil es halt Colin Gillespie ist und zweitens unfassbar random, dass es anscheinend keine Devin Booker Saison gab, in der er mehr Dreier gemacht hat als Colin Gillespie jetzt in dieser Saison.
Die Idee von Devin Booker als Dreier-Shooter ist eine ganz andere als die
das stimmt.
Praxis.
Aber also gibt es hier überhaupt einen anderen Weg als Mr. 83 Punkte Bam Adebayo?
Nein. Ich bin noch in die wilde Richtung gegangen, nicht in die Most Random, dass einfach Tatum jetzt schon wieder da ist und so aussieht. Ja, das ist extrem wild, aber random as fuck ist Bam Adebayo, der 83 Punkte gescored hat gegen die Washington Wizards im Spiel, bevor wir nach Miami geflogen sind. Und dem das auch ein bisschen zu Kopf gestiegen ist.
Echt?
Hab ich das Gefühl. Wenn man jetzt das eine oder andere Interview danach hört und wie er so darüber redet. Ich kann es irgendwo verstehen. Ich glaube, wenn du 83 Punkte scorst in dem NBA-Spiel, dann wird man vielleicht auch ein bisschen größenwahnsinnig, aber der zerrt schon noch sehr von diesem einen Game gegen die Wizards.
Wenn wir jetzt diese Podcast-Episode veröffentlichen und aus irgendeinem Grund wird das die meistgehörte Podcast-Episode in der Spotify-Geschichte, ich glaube, das würde uns aufs Kopf steigen.
Also
ich
wahrscheinlich glaube, schon.
Ja, also dann sind wir uns ja schnell einig. Also bam, 83 Punkte. Ja, wir haben, ich habe da eine Solo-Headline drüber gemacht in irgendeiner Folge. Wir haben dann im Nachhinein, glaube ich, auch nochmal drüber gesprochen. Das ist an Randomness, glaube ich, nicht zu überbieten. Wir bleiben in der Kategorie Random. Der Dennis Rodman Award für die Most Random Off-Court Storyline. Mhm. Brauchen wir, glaube ich, nicht erklären. Ich denke, die meisten haben The Last Dance gesehen. Rodman, der generell wilde Sachen Off-Court gemacht hat, unter anderem einen Kurztrip nach Vegas während der Playoff-Serie und so weiter und so fort. Eine absolute Stacked-Kategorie in diesem Jahr. Ich habe drei Nominierte und noch nicht so wirklich eine Tendenz, in welche Richtung ich gehen möchte.
Der Wettskandal um Terry Rozier sollte hier nicht unerwähnt bleiben. Kevin Durants Burner-Account.
Stimmt, Situation. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
Und dann jetzt zuletzt, dass Jaden Ivey gewaved wurde nach Kommentaren, die Bulls dazu gebracht haben, zu sagen, ja, so einen wollen wir lieber nicht in unserer Organisation mehr haben. Hast du noch irgendwelche anderen?
Ja. Die Durant-Burner-Geschichte hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, ehrlich gesagt. Das ist auch eine fantastische Nominierung. Ich habe noch die Kawhi-Aspiration-Geschichte. Auch sehr, sehr, sehr random. Aber ich denke, es ist, und vor allem bei diesem Rozier-Wettskandal, das war ja verknüpft mit Chauncey Billups und dem ganzen FBI und so. Also, dass ein NBA-Headcoach vom FBI verhaftet wird, das, aber die Ivy-Geschichte ist halt auch wahnsinnig random. Also sowohl die Sachen, die jetzt passiert sind und die Aussagen, die er getroffen hat, aber auch, dass es halt Jaden Ivy ist. Also wenn ich dich gefragt hätte, so ein bisschen diese Bam-83-Geschichte, wenn ich dich gefragt hätte, hey, ein NBA-Spieler wird durch merkwürdige, christliche, homophobe Aussagen viral gehen und suspendiert werden, dann wäre ja Jaden Ivy nicht weit oben auf der Liste. Der ist eigentlich doch so ein unscheinbarer Dude.
Anscheinend nicht mehr in den letzten Jahren. Aber man hat das halt einfach nicht so mitbekommen, weil man halt nicht so mitbekommen hat, was auf Pressekonferenzen der Detroit Pistons abging oder generell bei den Pistons abging für lange Zeit. Ich habe hier keinen klaren Favoriten, um ehrlich zu sein.
Ich glaube es.
Ivy ist halt auch nicht nur off-court. Man muss schon auch sagen, dass seine Verletzung und seine Leistung jetzt auch dazu beigetragen haben. Ist jetzt nicht ein reiner off-court Grund gewesen, dass er jetzt quasi nicht mehr in der NBA ist, aber der Hauptgrund ist natürlich schon das, was abseits des Parketts passiert ist, gar keine Frage.
Also ich würde angesichts der Tatsache, dass wir mit Jonathan Isaac ein ähnliches Beispiel hatten in den letzten Jahren, dass es immer mal wieder so Insta-Live-Dinger gibt oder auch diese Kyrie-Doku-Geschichte damals und so. Ich würde sagen, dass das FBI Chauncey Billups und Terry Rozier verhaftet.
Ja, wahrscheinlich.
Das ist nochmal ein bisschen krasser vom Randomness-Faktor her. Also dann ja. Notiere ich das so. Billups, Rozier, FBI, mach gerne weiter und moderiere den nächsten Award an.
Mit dem Starbucks Award für den schlechtesten Vertrag ging letztes Jahr noch an Bradley Beal und vorletztes Jahr an Karl Anthony Towns. Ich habe einen klaren Favoritenhintergrund der Bezeichnung, ist einfach, dass ja, Starbucks kein guter Deal mehr ist. Mittlerweile überteuert. Service und Vibe in dem Laden sind nicht mehr das, was sie mal waren. Und wenn dann auch noch die Preise so in die Höhe schießen, wie sie das bei Starbucks getan haben in den letzten Jahren, ist das overall kein guter Deal mehr, den man da abschließt, wenn man den Laden betritt. Und ebenso wenig ist es ein guter Deal aus Sicht der Philadelphia 76ers, was sie da am Laufen haben mit Mr. Joel Hans Embiid, der hier meinen Vote bekommt für diese Auszeichnung.
Ja, das ist, ich denke, auch relativ alternativlos. Also ich habe Anthony Davis hier noch nominiert, der nächstes Jahr 58,5 Millionen und dann eine Spieleroption über 62,8 Millionen hat, der jetzt eine weitere Saison hinter sich hat, in der er sehr, sehr wenig auf dem Feld stand, getradet wurde. Ich habe Jakob Poeltl schweren Herzens nominiert, auch durch den Hintergrund, dass diese Verlängerung im Sommer halt einfach relativ unnötig war. Also Poeltl hat eine Spieleroption über 19,5 Millionen jetzt in der kommenden Saison und hat da drauf dann eine Extension bekommen. 27 Millionen in 2027, 29 Millionen in 2028 und dann sogar nochmal ein nicht ganz garantierter Vertrag über 27 Millionen in 2029-30 und Shoutout an Jakob, der sich in Toronto Zeit genommen hat und uns ein cooles Interview gegeben hat, aber der jetzt gerade eine kleine Renaissance hat, also der ziemlich gut aussieht die letzten Wochen, aber der halt mit seinen Rückenproblemen eine relativ schwierige Saison hinter sich hat und jetzt dann die 30er-Marke überschritten hat im Alter, weiß ich nicht, ob wir dann in 2-3 Jahren auf den Vertrag gucken und begeistert sind. Aber ja, Embiid, also alternativlos, 58 Millionen nächstes Jahr, 63 Millionen im Jahr drauf und dann 2028, 29 eine knackige Spieleroption. Über 67,4 Millionen Dollar, das ist sehr, sehr happig und deswegen hochverdient, würde ich sagen, der Starbucks Award.
Auf jeden Fall, machen wir weiter.
Der Didn't Get the Memo Award, ein Spieler, der, ja, die Spieler oder Team oder Executive oder wie auch immer, der die Memo nicht bekommen hat, welche Memo auch immer, im ersten Jahr. Michael Porter Jr. hat die Memo nicht bekommen, dass man passen darf. Letztes Jahr haben wir uns für Norman Powell entschieden, der die Memo nicht bekommen hat, dass man im Alter von 30 plus Jahren eigentlich keine großen Leistungssprünge, Entwicklungssprünge mehr machen sollte. Ich bin sehr gespannt, was wir jetzt hier zusammen kochen können. Heißer Kandidat waren mal wieder die Chicago Bulls, die die Memo nicht bekommen haben, dass man sich für eine klare Richtung entscheiden darf mit seiner Franchise. Aber jetzt haben sie vor, was, 2 Tagen, 3 Tagen? Arturas Kanišovas und den GM, habe ich jetzt vergessen, wie sein Name ist, haben sie entlassen und vielleicht endlich mal eine neue Ära eingeläutet. Mal wieder zu spät und mal wieder nach der Deadline. Aber ja, vielleicht könnte man sagen, die Bulls haben die Memo nicht bekommen, dass man auch in der Offseason oder wenigstens zur Deadline irgendwie große Front-Office-Moves machen darf und das 2 Wochen vor Saisonende nicht mehr den ganz großen Sinn ergibt. Aber ich habe noch 2 andere Nominierte, die sehr schöne Kandidaten sind, wie ich finde. Wen hast du uns dabei?
Ich habe einen einzigen Kandidaten, das lief ungefähr so ab. Ich habe überlegt, dann ist mir jemand eingefallen und dann bin ich zur nächsten Kategorie gegangen. Okay. Luke Kennard hat die Memo nicht bekommen, dass man als einer der statistisch besten Dreierwerfer in der Geschichte der NBA auch Dreier nehmen sollte. Der Dude nimmt 6,7 Dreier auf 100 Possessions, trifft in dieser Saison 45,5%, 44,2% auf seine gesamte Karriere, was in der Top 3 All-Time ist. Und mir war das bekannt, bevor er zu den Lakers kam, dass er jetzt nicht zu den Highest-Volume-Shootern der NBA gehört. Aber jetzt, seitdem er bei den Lakers ist, sein Volumen sogar noch mal leicht runtergegangen im Vergleich zu seiner Zeit jetzt bei den Hawks. Er nimmt 3,1 Dreier pro Spiel. Das ist insane. Entscheidet sich gegen viele Würfe, attackiert sicherlich auch viele Closers, spielt extra Pässe. Aber du musst, wenn du ein 45% Dreier-Shooter bist und 44% auf deine gesamte Karriere mal eine ganze Saison hattest, in der du 50% trafst in 2022-23, du musst mehr als 3 Dreier pro Spiel nehmen. Das ist keine Möglichkeit, dass du nur 3 Dreier pro Spiel nimmst, wenn du so gut bist. Und deswegen, ja, würde ich gerne Kennard mal die Memo nochmal ganz genau mitteilen, dass er einer der besten Shooter der NBA ist. Und als eben jener, er sein Volumen im besten Fall verdoppelt. Gerade mit Blick auf die Playoffs und dass die Lakers ihn dringend auch brauchen in einer größeren Rolle jetzt in Abwesenheit ihrer beiden Stars.
Das ist ein fantastischer Shout. Hatte ich nicht
Dachte
auf
dem Schirm auch.
Und ich bin
Danke. Deswegen habe ich da noch weiter
schockiert. Wow. Luke Kennard ist auf die Saison gesehen bei 7,1 pro 100 Possessions. Das ist Platz 194 in der NBA in dieser Saison. Es gibt ist fast 200 Spieler, die mehr Dreier nehmen. Das ist ja absolut wild. Wow. Willst du raten, wer Platz 1 ist?
Korn? Nee, Korn nicht. Den habe ich neulich, das habe ich, der 12,5 oder so auf 100. Boah, ich, irgendwie einer bei 15 oder so. Wenn du es jetzt sagst, werde ich es wissen.
Platz 2 Steph Curry mit 17,7 und Platz 1 LaMelo Ball mit 17,9.
Krass. Okay.
LaMelo Ball nimmt auf 100 Possessions 10 Dreier mehr als Kornknippel. Die folgenden Spieler nehmen mehr Dreier auf 100 Possessions als Kornknippel: Benedict Mathurin, Tijan Saloon, Asa Newell, Myron Gardner, wo ich keine Ahnung habe, wer das ist, DeJounte Murray, Josh Giddey, ja, wow, also ja, bin dabei. Ich hau noch kurz meine Nominierten raus, aber das hatte ich so nicht auf dem Schirm, das ist fantastisch. Meine Nominierten, Dennis Jenkins hat die Memo nicht bekommen, dass er ein ungedrafteter Two-Way-Spieler ist. Dennis Jenkins bei den Pistons, seit Cade Cunningham sich verletzt hat, in den letzten 10 Spielen legt der Mann 20-8 auf und die beste Lineup im Basketball aktuell mit mindestens 300 Possessions zusammen sind Jenkins, Ausar Thompson, Duncan Robinson, Tobias Harris und Jalen Duren mit einem plus 30er Net-Rating. Und gerade am offensiven Ende hat da Jenkins sehr, sehr viel mit zu tun in letzter Zeit. Der hat die Memo nicht bekommen und Mark Cuban hat die Memo nicht bekommen, dass der Luka Doncic-Trade zumindest mal zu einem Teil auch auf seinem Mist gewachsen ist. Mark Cuban macht gerade eine Welttournee in irgendwelchen Podcasts und Radioshows und versucht da nachträglich noch das Mavs Front Office und Nico Harrison und die neuen Owner und alles irgendwie in den Dreck zu ziehen und die Schuld von sich selber abzuweisen. Ganz verrückte Idee, wenn du nicht willst, dass dein Superstar getradet wird, dein Franchise-Spieler, dann A, Verkaufsteam nicht, gib nicht die Kontrolle ab und B, stelle nicht den Dude ein, nämlich Nico Harrison, der dann den Spieler weggetradet hat letztendlich. Mark Cuban hat den eingestellt. Da hat Mark Cuban die Memo nicht bekommen, dass er vielleicht aufhören sollte, in solchen Podcasts zu reden. Aber wie gesagt, Kennards Dreiervolumen, fantastisch, bin dabei.
Sehr gut. Mache weiter mit dem John Wick Award für die Incoming Comeback / Redemption Story. Ging letzte Saison an Luca und vorletzte Saison an die Memphis Grizzlies. Ich habe auch hier einen alles überstrahlenden Kandidaten und dabei handelt es sich um ein Team. Wie sieht's bei dir auch da aus?
Bei mir
es müssen die Pacers sein, oder?
Ja, definitiv. Hundertprozentig. Ja. Hundertprozentig. Das ist ja quasi ein Comeback, ein geplantes Comeback. Also, dass es jetzt so unfassbar funktioniert hat mit dem Tank, das ist für die Franchise langfristig wahrscheinlich total geil. Man hat im Zubats-Trade seinen Pick zwar so ein bisschen weggetradet, aber hat diese Konstellation ja irgendwie so, dass der zwischen 5 und 9 nur zu den Clippers geht und wenn er aber in den Top 4 oder Top 5 landet, irgendwie sowas, dann bleibt er da. Durch ihren Rekord und durch ihren fantastischen Tank haben die Pacers aktuell so gut wie sicher, dass sie den Pick behalten dürfen, dass sie hohe Chancen haben auf den Lottery-Pick und wenn dann, und du hast eben Ivica Zubac für die kommende Saison, wenn Haliburton zurückkommt, wenn sie vielleicht ein bisschen Lottery-Glück haben und einen dieser Top-4-Draft-Guys, in die sich alle jetzt verliebt haben in den letzten Monaten, da reinbekommen, dann wird das ein Team sein, was nächste Saison unter der Federführung von Rick Carlisle, glaube ich, relativ schnell wieder sehr, sehr relevant werden kann in der Eastern Conference.
Auf jeden Fall. Mit Haliburton, mit Zubac, der ja das Center-Loch stopft, mit einem Top-Pick, wird dieses Team dann ja auch wieder gewinnen wollen und dann werden sie den Osten aber mal sowas von aufmischen. Müssen wir, denke ich mal, gar nicht groß mehr drüber reden. Machen wir weiter?
Ja, sehr gerne.
Mit dem Star Wars Sequels Award. Spieler oder Team, bei dem wir jetzt gerade raus sind, aber die Hoffnung noch nicht ganz aufgeben haben, hat den Hintergrund, dass wir alle schon vorher wussten, dass diese Star Wars Sequels nicht der Shit sind und uns eigentlich nur enttäuschen werden, aber man geht halt trotzdem ins Kino, man hat trotzdem Hoffnung, dass es vielleicht doch ein guter Film wird. So ein bisschen wie jetzt bei der neuen Harry Potter Serie, wo man auch sagen kann, ey, boah, so richtig geil wird's wahrscheinlich nicht, aber vielleicht ja schon und mal gucken. Und der ging an Janis und Dame letzte Saison, wären wir da mal komplett rausgeblieben und im Jahr davor an Kaminga und Moody, gleiche Geschichte. Also in der Geschichte dieses Awards kam es doch nicht vor, dass sich diese Mini-Mini-Hoffnung am Ende ausgezahlt hat. Und ich habe die Befürchtung, dass sich das auch dieses Jahr nicht ändert. Denn mein Kandidat ist Scoot Henderson.
Ja, meiner auch.
Krass.
Ich schaff's Henderson? Einfach nicht ganz raus zu sein.
Ja.
Ich habe noch Trae Young als weiteren Nominierten, weil ich glaube, Trae Young, der ja sowieso schon auch vor der Saison wahnsinnig viele Kritiker hatte, jetzt solchen Saison mit den Hawks für einen sehr minimalen Gegenwert zu den Wizards getradet. Das hat sicherlich nicht geholfen in seinem Stock, aber ich bin noch nicht raus. Ich sehe schon eine Welt, in der Trae Young nächstes Jahr bei den Wizards gemeinsam mit Anthony Davis da nochmal aufblühen kann. Aber ja, Scoot Henderson war auch der erste Name, den ich sofort... Ich glaube, wir sind an dem Punkt, wo es wahrscheinlich einen Tapetenwechsel braucht. Und wir haben wieder eine Saison. Er war ewig verletzt. Er spielt overall absolut nicht geil, aber er hat halt immer mal wieder so ein, zwei Aktionen pro Spiel. Wir haben ja auch die Blazers zweimal gesehen auf unserem Trip. So ein, zwei Aktionen pro Spiel, wo man denkt, oh ja, da ist doch das Potenzial. Vielleicht mit einem Tapetenwechsel, vielleicht in einem neuen Team, vielleicht in einer ganz neuen Situation. Aber Stand jetzt sind wir wahrscheinlich... eigentlich Fools, indem wir noch an Scoot Henderson glauben. Aber dann sind wir uns da auch schnell einig.
Ja, die Stats sehen ein kleines bisschen besser aus. Seine Punkte pro Spiel, die Effizienz, nicht mehr ganz so katastrophal, aber hat halt auch nur 27 Spiele gemacht in der Saison. Da ist der erste Schritt, überhaupt mal fit zu bleiben und dann der nächste auch konstant gut darin zu werden, die Fäden einer Offensive zu ziehen. Und das sind noch jede Menge Schritte. Die Hoffnung ist immer noch ein bisschen da. Aber er ist einer dieser Kandidaten, du hast es ja auch neulich gesagt gehabt, es ist sehr selten, dass die Top 5 eines Draftjahres auch die Top 5 bleiben. Scoot ist so jemand, der in einem Redraft Stand heute halt aus der Top 5 damals halt rausfliegen würde. Machen wir weiter mit dem Neville Longbottom Award, 10th Man of the Year. Wir haben hier die Benchmark von unter 20 Minuten pro Spiel, ging letzte Saison an Ty Jerome und im Jahr davor an Jonathan Isaac. Gar nicht mal so leicht gewesen dieses Jahr, weil es irgendwie nicht so viele impactvolle, gute Spieler gibt, die weniger als 20 Minuten pro Abend spielen diese Saison.
Ja.
Und dementsprechend war das gar nicht so einfach hier, was zu finden. Ich habe aber zwei ganz gute Kandidaten am Ende gefunden.
Ja, ich schätze mal, das werden die gleichen sein, die ich auch habe. Ganz kurz noch Neville Longbottom, weil er eben ein relativ kleiner Charakter, Nebencharakter ist in der Harry Potter Serie, aber dann am Ende in der großen Schlacht im siebten Teil dann doch plötzlich sehr, sehr entscheidend wird. Ich habe so ein bisschen in Klammern Javonte Green, der unterm Radar eine relativ große Rolle hat bei den Pistons, irgendwie 79 Spiele, hat glaube ich noch kein einziges Spiel verpasst, hat da eine ziemlich solide Rolle als Flügel von der Bank, aber jetzt halt auch nicht wahnsinnig flashy. Ich habe dann quasi zwei richtige Nominierte und ich schätze mal, es sind die gleichen, die du auch hast. Ist einer davon Jalen Williams, also der andere Jalen Williams von den Thunder und ist der zweite Mitchell Robinson?
Nee, der zweite ist actually auch von den Knicks, Jordan Clarkson.
Jordan Clarkson, so. Aber war der nicht teilweise gar nicht erst in der Rotation drin?
Ja, spielt aber eine ordentliche Saison von der Bank, ist einer der Leading Scorer von diesen unter 20 Minuten pro Abend, macht das relativ effizient für seine Verhältnisse und entlastet die Knicks in den Non-Brunson-Minuten. Gefällt mir gut, was er dieses Jahr macht. Ja. Ich würde jetzt aber natürlich auch nicht meine Hand hier für ihn ins Feuer legen.
Ich glaube halt, dass also Jalen Williams hatte, glaube ich, viel damit zu tun, dass seine Rolle so groß war und er immer wieder Spiele hatte, in denen er die Thunder so ein bisschen auch gerettet hat hin und wieder. Dass halt Hartenstein relativ viele Spiele verpasst hat, Chat ab und zu mal raus war. Also ich denke, Jalen Williams' Rolle in den Playoffs wird vermutlich deutlich kleiner sein. Und die Befürchtung habe ich bei Clarkson auch, aber bei Mitchell Robinson denke ich halt, er bringt so einen unterschiedlichen, also er war ja sogar, glaube ich, Starter am Anfang der Saison und dann haben sie eben diesen Move gemacht, Mike Brown und Co., dass Josh Hart dann doch in die Starting-Lineup zurück beordert wurde nach ein paar Spielen. Und jetzt mit Robinson von der Bank, mit seinem Offensiv-Rebounding und mit dem Impact, den er da haben kann, in seinen knapp unter 20 Minuten, das ist was glaube ich, auch für die Knicks in den Playoffs sehr, sehr wichtig werden könnte, wenn es gegen die Pistons geht in der Serie mit Durin und Co., diesem physischen Frontcourt, wenn es gegen Allen und Mobley in Cleveland gehen würde oder auch gegen die Celtics, die ein großes physisches Team sind. Ich glaube, Mitchell Robinson wird auch in den Playoffs eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen. Da bin ich mir bei Clarkson nicht so sicher. Deswegen würde ich mich für Robinson aussprechen hier als Gewinner.
Ja, fair. Vielleicht ganz kurz noch zu Clarkson. Spielt Full Court Pressure in über 9 Possessions auf 36 Minuten, seitdem er wieder in der Rotation ist. Laut Second Spectrum, Karriere Average 1,6. Das sind mehr als Holiday 7,6 pro 36 Minuten. Also ist Full Court Pressure Monster, seitdem er wieder da ist. Er sammelt Offensiv-Rebounds bei 8% der Knicks, Missed Shots, wenn er auf dem Parkett ist. Das ist der zweithöchste Wert von allen Guards in der NBA. Nimmt weniger Würfe, macht weniger am offensiven Ende als jetzt purer Scorer. Bessere Shot Selection, mehr Playmaking, mehr Extrapässe, mehr Cuts und dann halt, wie gesagt, mehr Energie für Arbeit an den Brettern und Full Court Pressure und generell ordentliche Defense auf der Guard-Position. Wollte ich einen kleinen Shoutout geben für jemanden, der aus der Rotation gefallen ist, wieder reingekommen ist und so spielt, wie das Team ihn braucht. Aber das bedeutet nicht, dass wir jetzt hier unbedingt mit ihm gehen müssen bei diesem Award. Von daher, lass uns da gerne mit Mitchell Robinson gehen. Habe ich gar kein Problem mit.
Alright, sehr schön. Der Käserand Award für die beste Edition of the Year. Hintergrundgeschichte. Ich bin dann irgendwann, also Käserand an Pizza einfach generell geil. Mhm. Und ich bin aber irgendwann, gab es diesen Zeitpunkt, als ich einmal mir dachte, hey, wieso nicht? Ich bestelle mal Pizza mit Käserand. Und dann gab es kein Zurück mehr. Die beste Edition, also quasi so die beste, muss nicht Offseason sein, kann natürlich auch Trade Deadline sein. Ich habe 4 heiße Kandidaten und wahrscheinlich einen großen Favoriten.
Wie sieht's bei dir aus? Dann gib mir doch mal diese 4 Kandidaten.
Norman Powell für die Miami Heat. Mhm. Nikhil Alexander-Walker für die Atlanta Hawks. Dylan Brooks für die Phoenix Suns. Nicht nur der reine spielerische Impact, weil ich glaube, dass er auch einfach sehr, sehr viel damit zu tun hat, wie dieses Team, ich habe sie ja vorhin schon mal erwähnt gehabt, wie dieses Team sich präsentiert. Aber ich denke mal, es führt wahrscheinlich kein Weg an Kevin Durant vorbei, der eine fantastische Saison spielt. Und
kein Darius Garland.
Bin ich noch nicht so weit. Also was halt Impact diese Saison angeht, haben wir da noch nicht genug gesehen. Aber langfristig ist das natürlich ein Case, ja.
Aber haben wir von Durant genug gesehen? Sind die Rockets besser als letztes Jahr? So wirklich? Also ich hätte mir mehr erhofft von dem Impact, den ein Kevin Durant bringt. Wir sind ein bisschen auseinander, was die Rockets angeht. Haben wir auch gestern in der Supporter-Folge besprochen. Ich halte jetzt nach wie vor nicht besonders viel von ihnen. Ich hätte gedacht, dass Durant mehr verändert für Houston, als er es getan hat in dem Jahr. Das ist ein Team, was den Großteil der Saison hinter den Erwartungen hinterhergelaufen ist. So ehrlich muss man ja schon sein. Und daran hat Durant schon irgendwo auch seinen Anteil. Ich weiß nicht, ich habe mich für jemanden anderes entschieden.
Ja, verstehe. Also jetzt, wo ich... Er spielt halt auf den ersten Blick 26, 5 und 5. Also so nach dem Motto, was soll er noch mehr machen? Aber er hat tatsächlich, und das ist das erste Mal in seiner Karriere, also war am Anfang seiner Karriere in Seattle und in diesen ganz frühen OKC-Teams, war er hin und wieder mal ein Negativspieler in Sachen On-Off und seitdem aber immer massiv positiv. Und jetzt hat er ein On-Off von genau 0,0. Also er macht die Offense um 3,9 besser per 100 und er macht die Defense um 3,9 schlechter per 100. Also ja, vielleicht ist da was dran, was du sagst.
Er ist nicht keine schlechte Edition, absolut. Und die Rockets sind froh, dass sie ihn haben. Aber für Best Edition reicht's nicht. Dann ist es wahrscheinlich mein Most Improved Player Favorit, der auch Teams gewechselt hat. Und das ist Nikhil Alexander Walker, über den ich ja neulich auch in meinem Hawks-Video sehr viele positive Worte dargelassen habe. Punkteschnitt verdoppelt. Überragende Schritte gemacht am offensiven Ende, während er nach wie vor ein fantastischer Defender ist. Man kommt aus dem Loben gar nicht mehr heraus. Und entweder ist in meinen Augen die beste Edition ein Spieler, der ein gutes Team zu einem Contender macht oder dann halt am Ende auch Champion. Oder halt Spieler, die quasi zu einem Team kommen und dann in der Most Improved Konversation sind. Und wenn jetzt quasi mein Most Improved Player Favorit auch noch bei einem neuen Team ist und es halt nicht so eine Championship Edition gab in der Saison in meinen Augen, dann ist es ja eine relativ easy choice, Nikhil Alexander-Walker zu nehmen. Und dann hätte ich Darius Garland auf 2 und wahrscheinlich sogar Jared McCain auf 3. Also 2 Kandidaten, die du gar nicht dabei hast.
Ja, dann bist du da ein bisschen more recent unterwegs. Aber natürlich absolut fair. Ja, komm, dann machen wir Alexander-Walker. Da können wir uns drauf einigen. Das wäre wahrscheinlich mein zweiter Platz gewesen. Mit Durant hast du vermutlich recht. Und so jemand wie Brooks kann man schon sagen, ja, klar, die Culture
und
so.
Aber da
haben
wir
halt auch... Ja. Haben wir halt auch wenig Einblick und sein rein spielerischer Impact hält sich dann eben halt auch ein bisschen in Grenzen.
Okay.
Okay, alles klar. Der Crow Award für den NBA-Spieler, der am seltensten auf der Straße erkannt wird, weil er überhaupt nicht wie ein NBA-Spieler aussieht. Crow, der deutsche Rapper/Musiker. Ihr werdet ihn kennen, höchstwahrscheinlich, der auf der Bühne immer eine Maske trägt und dementsprechend, wenn er über die Straße läuft, also wenn jetzt hier und heute in Balingen in der Innenstadt Crow an mir vorbeiläuft, habe ich halt keine Ahnung, dass das Crow ist. Die amtierenden Sieger, Sam Merrill, hat die erste Ausgabe gewonnen, dieses Awards von den Cleveland Cavaliers. Letztes Jahr der Celtics-Rookie, jetzt Celtics-Sophomore Baylor Shireman. Ich habe einen kleinen Deep Dive gemacht. Also ich habe hier sechs Namen stehen oder so. Und einen fantastischen Kandidaten, wo ich fast schon bereit bin zu wetten, dass du ihn nicht auf dem Schirm hast. Aber ich lasse dir den Vortritt.
Gib mir ruhig die Kandidaten.
Alright. Es geht immer sehr stark in die Whiteboy-Richtung, muss man leider sagen. Ich weiß nicht, ob das irgendwelche rassistischen Hintergründe hat. Aber meine Kandidaten. Tyler Kolek von den Knicks. Grady Dick sieht irgendwie aus wie so ein random IT-Student. Ich habe Sam Merrill auch hier wieder. Also ich denke, der hat einfach ein Recht, hier wieder nominiert zu sein. Ryan Kalkbrenner. Sieht kein bisschen aus wie ein NBA-Spieler. Außer natürlich, muss man dazu sagen, in Klammern, man muss die Größe hier natürlich so ein bisschen ausklammern. Klar, Ryan Kalkbrenner ist der 2,11 Meter oder
so. Also wir haben nämlich in L.A., haben ein paar Leute aus unserer Gruppe, als wir dann Venice Beach gezockt haben, war der auf ganz random auf einmal Maxi Kleber. Der hat da nicht mitgezockt, der war einfach am Strand spazieren. Und da haben dann Leute aus unserer Gruppe auch ein Foto mit ihm gemacht. Und in dem Zusammenhang haben wir drüber geredet, ob Maxi Kleber sich hier noch relativ unerkannt einfach über, also quasi da am Strand lang steppen kann.
Ja.
Und da habe ich dann halt auch gesagt, nee, an sich eigentlich schon, weil er halt keine große Rolle bei den Lakers, weil er nicht so aussieht, sag ich mal. Aber er ist halt super groß. Ich weiß nicht, ob man die Größe da ausklammern kann. Also bei einem Maxi Kleber.
So meine ich doch. Also für den Award muss man sie so ein bisschen ausklammern, weil sonst.
Ich weiß nicht,
also
ob man sie
genau
ausklammern kann.
Ja, gut. Aber okay, auch gut. Lass uns da gerne nächstes Jahr nochmal in die Grundsatzdiskussion gehen. Aber mein Kandidat ist absolut perfekt, weil eben auch die Größe nicht ausgeklammert werden muss. Ich habe AJ Green noch dabei. Das ist halt so ein Ding. So AJ Green, der ist ja jetzt nicht groß für einen NBA-Spieler, aber der ist halt trotzdem, was ist der? 1,97, 98, an die 2 Meter. Der ist halt trotzdem ein Riese. Aber mein Favorit, und da kommt vielleicht auch ein bisschen drauf an, wo er über die Straße läuft. Yuki Kawamura.
Ja.
Inzwischen bei den Chicago Bulls. Der Dude ist halt auch 1,70. Das ist sicherlich so ein bisschen, für Europäer sehen viele Asiaten ähnlich aus. Für alle, die Asiaten sehen viele Europäer ähnlich aus. Aber der hat halt auch absolut jetzt kein wahnsinnig markantes Gesicht oder besondere Merkmale so. Der sieht halt einfach aus wie so ein random 1,70 Asiate. Und deswegen ist es hier mein großer Favorit auf den diesjährigen Award. Und ich ärgere mich, dass ich ihn letztes Jahr nicht schon auf dem Schirm hatte.
Den können wir sehr gerne nehmen. Ich habe noch Austin Reeves dabei. Wir haben jetzt auch in Florida einen dabei gehabt, Tim, der einfach Austin Reeves Doppelgänger ist, was ziemlich insane ist, dass wir einfach einen dabei haben, der so aussieht wie Austin Reeves. Luke Kennard muss auch hier mit rein. Ich habe Corey Kispert auch hier mit drin, der eher wie ein Model aussieht. Für Hollister als ein NBA-Spieler. Aber lass uns gerne mit deinem Kandidaten gehen und weitermachen.
Alright, der Wilson Award, der vorletzte, den wir jetzt hier heute haben, für den Coach, der am meisten aussieht wie ein random Nachbar, letztes Jahr gewonnen hat, Mark Daigneault. Wilson heißt der Award, weil das ist ein Nachbar aus der TV-Serie Home Improvement, die ich in meiner Kindheit relativ häufig geguckt habe. Und das ist eben der Running Gag, dass man diesen Nachbar nie so richtig sieht. Also der hat quasi kein Gesicht, der Mann, sondern gibt nur Lebensweisheiten von sich. Mark Daigneault letztes Jahr gewonnen. Im ersten Jahr hatten wir diesen Award noch nicht, deswegen kein Gewinner. Ich habe Mark Daigneault auch wieder nominiert, aber es gibt einen neuen NBA-Head Coach, den wir auch live gesehen haben. Und wo ich mal tatsächlich behaupten würde, dass bevor wir das Spiel der Washington Wizards in Atlanta uns angeguckt hätten, wäre da am Morgen Brian Keefe an uns vorbeigelaufen auf der Straße in Atlanta. Ich glaube nicht, dass wir beide ihn erkannt hätten. Und deswegen habe ich ihn hier als meinen großen, großen Favoriten.
Ja, ich habe hier nur Mark Daigneault stehen, aber ich bin auch immer dafür, dass es keine Back-to-Backs gibt, sondern wir ein bisschen Abwechslung reinbringen. Also bin ich hier gerne bereit, Mark Daigneault auf Platz 2 zu schieben.
Alright, Brian Keefe, herzlichen Glückwunsch. Einen haben wir noch.
Den Big Mac Award für die Empty Calories ging letzte Saison an Paolo Banchero, im Jahr davor an Zach LaVine, Hintergrund ist, dass der Big Mac, gerade für Leute, die in der Massephase sind und Muskeln aufbauen wollen, es sind trotzdem theoretisch irgendwo Kalorien, die du auch dir mit anrechnen kannst auf die Kalorien, die du jetzt an dem Tag zu dir genommen hast. Aber sie zählen halt nicht so wirklich mit rein, weil es leere Kalorien sind, weil es Kalorien sind, die dir nichts bringen für deine Massephase. Da war ja das beliebte Beispiel bei mir vor 4 Jahren, Rajon Rondo und seine Dreier. So, er trifft dann halt den Dreier und die zählen mit rein auf dem Scoreboard, genau wie die Kalorien des Big Mac ja auch mit bei dir zählen in deiner App. Aber ändern sie, wie die Defense Rondo verteidigt? Ändern sie irgendwas? Haben sie irgendeinen Bigger Picture Impact? Nein. Und deswegen ist da so ein bisschen der Big Mac, die Big Mac Connection gekommen zum Basketball für mich. Sehr cool, dass da Jahre später ein Award draus geworden ist. Ich habe 3 Kandidaten. Michael Porter Jr., Brandon Ingram und ich gerade noch gesagt gehabt, wir wollen eigentlich keine Back-to-Backs, aber wir müssen eigentlich schon mit Paolo Banchero hier wieder gehen. Wenn er es letztes Jahr gewonnen hat, dann muss er es dieses Jahr eigentlich umso mehr gewinnen.
Ja, ich habe, für mich ist es ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ich finde Brandon Ingram auch nicht schlecht, aber ich glaube, da ist der auf den ersten Blick Impact. Der ist ja All-Star geworden, der Mann. Und die Raptors sind ja auch irgendwo gut und so. Ich glaube, der ist ein bisschen zu hoch, aber ich verstehe voll, wo du herkommst. MPJ, ja, bin ich auch echt dabei. Ich habe schweren Herzens Danny Avdija hier noch mitstehen, der von den Statistiken her wahrscheinlich sogar noch mal einen Tick über Paolo ist, weil er halt 24-7-7 auflegt. Der aber ein negatives On-Off hat bei den Blazers, wo halt auch der Supporting Cast drumherum nicht so der Wahnsinn ist. Und es liegt vor allem daran, dass er defensiv einen schrecklichen Schritt zurückgemacht hat. Die Blazers Defense ist 6 Punkte besser, wenn er auf der Bank sitzt. Und er macht halt die Offense nur so 4,8 besser. Das ist ein sehr ähnlicher Case wie Paolo, finde ich. Also so nice Statline, aber halt Paolo bei einem Team, das gerne gut sein möchte und Paolo mit sehr viel weniger Playmaking. Deswegen wäre ich tatsächlich in dem Fall fein damit, hier einen Back-to-Back-Award zu vergeben.
Ja, also bei Avdija, da wäre ich jetzt gar nicht happy, wenn er jetzt geworden wäre. Das ist ein Team, was von den Standings her die Erwartungen übertrifft. Ja. 9. ist aktuell, das ist ein Dude, der 24 Punkte und 7 Assists auflegt bei 60% to Shooting und bei einem 119er O-Rating. On-Off-Stats, ja, sind ja halt jetzt auch nicht die perfekte Metric, um den Impact eines Spielers zu bewerten. Und wenn ein Spieler halt individuell so gute Zahlen auflegt, was ja Paolo nicht macht, das, ja, weiß ich nicht. Klar, Teamerfolg ist irgendwo auch wichtig, aber ich gehe bei diesem Award eher so ein bisschen drauf, wer halt gute Volumen-Stats auflegt, aber halt bei schlechter Effizienz und wo dann halt die Siege auch nicht da sind. Aber dadurch, dass ja bei Avdija ja sowohl die Siege da sind, als auch die Effizienz-Stats und bei Paolo das beides fehlt, war das ja eigentlich eine relativ easy Choice.
Gut, Siege gemessen an Erwartungen, muss man dazu sagen. Weil die Magic haben ja mehr Siege auf dem Papier als die Blazers. Aber ja, ich
gemessen an Erwartungen und gemessen an der Qualität des Kaders.
Okay, bin ich dabei. Paolo Banchero. Paolo Napoleon James Banchero. Kein Witz, das ist sein vollständiger Name, sehe ich hier gerade auf Basketball-Reference. Das ist auch vielleicht eine Idee für ein Steppy für nächstes Jahr. Die most random oder die klangvollsten Namen. Alright.
Ja, der Joel
ich wollte gerade sagen, Embiid kam mir auch sofort in den Kopf. Also da ist Joel Hans Embiid sicherlich ein heißer Kandidat. Vielen, vielen Dank an alle, die da waren. Ihr seht fantastisch aus. Vielen Dank an alle Nominierten, an alle Mitglieder der Academy, nämlich Julius und mich. Vielen Dank natürlich auch an euch wie immer fürs Einschalten. Also Julius, erstes Feedback von meiner Seite aus. Ich fand's super. Also man hat dein Energielevel.
Es hat richtig Bock gemacht. Ich weiß gar nicht, was mein Problem war. Einfach so random Beef mit den Steppies gehabt in den letzten beiden Jahren.
Nee, Kudos, kriegst einen Sticker ins Hausaufgabenheft. War wirklich sehr, sehr stark, danke, das Energielevel. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Einschalten. Liebe geht raus von Herzen, wie immer. Wir haben Bock auf die Playoffs. Wir haben die Hoffnung, dass ihr auch Bock habt auf die Playoffs und auf Double Step Back Content während der Playoffs. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Double Step Back out. Ciao.
Ab zur Afterparty. Ciao.